Das eine ist, man ist nicht in jedem Stadium offen. Das heißt, das eine, was ich versuche, ist, mich in einen State of Mind oder State of Spirit zu bringen, der genug, wie du eben auch gesagt hast, Raum hat. Also ich darf nicht zu belastet sein mit zu vielen Terminen oder zu vielen Aufgaben oder zu viel Verantwortung oder zu viel Hektik oder zu viel Menschen oder so. Also es geht um eine Form der Achtsamkeit, die eben eine innere Einkehr überhaupt zulässt, weil wir sonst vergessen, dass wir daran denken wollen. Wenn wir so stark eingebunden sind im Alltag, dass wir dauernd reagieren auf alles, was von außen kommt, dann vergessen wir schlichtweg, und das ist auch niemandem vorzuwerfen, dass man einmal innehält, dass man in irgendeiner Form Abstand zum Außen generiert, um nach innen zu hören und um sozusagen diese Öffnung, diese Feinfühligkeit auch zu tunen. Also das ist wie mit einem Radiosender.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit Cisa Trautmann und
Katinka Magnussen.
Und wir haben die wundervolle
Ranghild.
Ranghild Struss. Wieder, zum Glück erneut, zu Gast. Wie schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Wir sitzen in der Küche bei Katinka. Und du bist mir nochmal über den Weg gelaufen. In diesem wundervollen Buch Das Neue 40 mit und von Priska Amstutz und ihrer Freundin und Kollegin Leonie Hoff, und da hatten wir dann schon Sterne im Hirn, dass wir dachten, ah, da ist wieder Ranghild, und es ist an der Zeit, dass Ranghild nochmal wiederkommt.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Das neue 40 ist jetzt gar nicht, glaube ich, heute unser Hauptthema, aber kannst ganz kurz nur worum es da geht, was dein Ansatz da war. Und dann kommen wir zu dem, was du machst und was Corona jetzt gemacht hat, weil es passt ganz gut zu dem Kapitel in dem Buch.
Also im 49 ging es für mich darum, ich hatte ja die Freude, mit Priska darüber ein Gespräch führen zu können. Das war natürlich toll. Da geht es vor allen Dingen darum, unabhängig vom Alter und den allgemeinen Stigmata und Bewertungen, die da so im Umfeld kursieren, sich nochmal darauf zu besinnen, wer und was und wie man eigentlich sein möchte im Leben und wie man das, was man vielleicht über die Rush-Hour des Lebens auch so ein bisschen vernachlässigt hat, dann nochmal mit voller Power rausholen kann. Also das gesteigerte Gefühl der Freiheit im Sinne der Selbstentfaltung mit ganz viel
Geil. 40
Kraft,
Gramm coming.
Mit ganz viel Kraft und ja auch dem starken und unabhängigen Selbstwertgefühl, was man sich vielleicht auch über die Jahre erarbeitet hat, dann um und einzusetzen.
Was ist denn jetzt in Corona dazu passiert bei euch? Du machst Personal Development, also für die jetzt, falls es so sein sollte, nicht jede Folge bei uns gehört haben, die dich jetzt heute zum ersten Mal hören. Du machst Karriereberatung, aber das ist ein bisschen zu wenig.
Das ist sehr dünn. Ich war ja da Anfang des Jahres.
Ja,
und das ist schon, ja, ich dachte auch, okay, ich mache da diese Tests standardmäßig, kenne die ja schon von, was gibt's da, Clifton und rauf und runter und Persönlichkeitsanalyse und bist rot, bist blau. Aber es war schon nochmal eine andere Ebene.
Ja, also wir versuchen eben ganzheitlich auf den Menschen zu schauen, und das bedeutet, dass wir ihn nicht nur als geschlossenes System betrachten, sondern eben vor allen Dingen auch in den jeweiligen relevanten Systemen, in denen er lebt. Und das bezieht sich nicht nur auf seine derzeitige Situation, sondern eben auch auf die Lebensgeschichte, die er oder sie hat und die er oder sie sich selber erzählt. Das heißt, was wir herausfinden wollen, ist das innere Potenzial zu entschlüsseln und zu entfalten, der Klientin sichtbar zu machen und ihr dann dabei zu helfen, es nicht nur wertzuschätzen, sondern sowohl im Sinne der eigenen Erfüllung als auch im Sinne des vielleicht erwerblich oder beruflich erfolgreichen Handelns einzusetzen.
Und dann kam Corona.
Aber das hat für unsere Arbeit eigentlich nichts Schlechtes bedeutet. Also erstens sind wir sowieso schon seit Jahren digitalisiert mit unserer Dienstleistung, sodass auch unsere Kunden im Ausland die Möglichkeit haben, sich von uns beraten zu lassen. Das funktioniert auch sehr gut. Von daher waren wir da, wie man so schön sagt, zufällig vorbereitet. Das hat sich ganz gut ergeben. Und das andere ist, dass natürlich in so einer Krisensituation mehr Leute bereit sind, sich auch innerlich mal zu fragen, ob sie eigentlich noch das Leben führen, was sie führen möchten, als das so im ganz normalen Alltag vielleicht der Fall ist.
Und hattest du oder ihr das Gefühl, dass das sofort oder eigentlich so alles im Fluss blieb? Oder ich würde denken, dass es erstmal so einen Stau gab, weil ja alle erstmal nach Hause mussten und dann erstmal klarkommen mussten mit der Situation und Homeoffice, Homeschooling und waren ja echt andere Herausforderungen. Also war sofort und immer noch der Raum auf für persönliche Entwicklung und beruflich oder hat nicht jeder erstmal versucht, zurechtzukommen?
Also das war ganz abhängig von der individuellen Persönlichkeit der Menschen. Es gibt ja Leute, die sind sehr schnell da drin, Impulsen von außen zu folgen. Mhm. Die können schnell Entscheidungen treffen. Die gehen vielleicht auch eher in die Handlung und in den Angriff, wenn sie mit einem Problem konfrontiert werden, als vielleicht andere, die erstmal in den Rückzug gehen, um nachzudenken, zu analysieren und vielleicht sogar auch etwas zaghaft sich nur wieder raustrauen. Das ist abhängig von der Persönlichkeit, so dass wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb dieses Pandemiejahres unterschiedliche Art von Kunden hatten. Und bei manchen kam das eigentliche Problem auch erst nach einer Zeit auf. Also es hatte ja auch nicht jeder Kinder zum Beispiel, die dann sofort im Homeschooling alle Ressourcen gebündelt haben, sondern es gab ja auch Leute, die sich erstmal an die Umstellung mit Homeoffice und so weiter gewöhnen mussten und für die das eine Weile brauchte, bis sie dann zu Hause merkten, hey, jetzt, wo ich nicht mehr sozial eingebunden bin, wo ich den Weg zur und von der Arbeit zurück nicht mehr habe, wo ich nicht mehr reise, wo ich nicht mehr irgendwie mittags in der Kantine essen gehe oder ähnliche andere soziale Kontakte über die Arbeit finde, stelle ich jetzt erstmal fest, wie wenig mich die Sachebene meines Jobs an sich interessiert. Also wir hatten sehr viele Kunden, die dann doch gemerkt haben, hey, der Inhalt alleine wird mich in Zukunft nicht tragen. Und das brauchte ja eine Weile, bis diese Erkenntnis überhaupt kam. Von daher hatten wir zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedürfnisse in der Beratung. Generell kann man aber sagen, dass natürlich, also wir sprechen immer so von den Three Seas of Change. Also es gibt eben einmal Chance, das ist quasi, wenn sich ein Zufall ergibt, sodass man dann plötzlich was ändert, weil man es aus Versehen mal anders gemacht hat oder weil sich eine aus Versehen Gelegenheit ergeben hat. Ich sage das extra in Gänsefüßchen hier mit meiner Gestik, weil wir natürlich in unserem Leistungsspektrum davon ausgehen, dass es eigentlich gar nicht wirklich Zufälle gibt, sondern dass das dann Synchronizität ist und dass wir vielleicht einfach nur die Ursache-Wirkung-Ketten noch nicht verstanden haben und es deshalb Zufall nennen. Aber auf jeden Fall ist Chance eine von diesen Veränderungs-Cs. Dann gibt es noch zwei weitere. Das eine ist Choice, also dass ich wirklich bewusst eine Wahl treffe. Und das dritte ist Crisis. Und wenn du eingebunden bist in deinem Arbeitsalltag und überhaupt in deinem Lebensalltag und du so ein Gewohnheitstier bist, dass sich natürlich das, was du tagtäglich erlebst, auch als komfortabel anfühlt, weil es bekannt ist und weil du es kontrollieren kannst, dann ist es manchmal gut, eine kleine Krise zu haben, damit du überhaupt mal wachgerüttelt wirst und überhaupt dir Gedanken anfängst zu machen. Also so eine kleine Krise als Irritation ist nicht schlecht.
Das ist ja auch nicht so, also das, was dann da wartet, ist ja auch erstmal eigentlich nicht schön, wenn man das in Frage stellt,
den Job. Es ist zumindest unbekannt.
Ja, und dann ist es erstmal mit ziemlich, also aus meiner kleinen Erfahrung, ist es ja schon auch ziemlich neu erstmal und damit auch mit ziemlich vielen, also man macht halt ziemlich viele Sachen auf. Erstmal, um zu gucken, was dann auch passend sein kann.
Total. Und es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, die eigentlich so Grundbedürfnisse des Lebens sind. Und es gibt ein Grundbedürfnis nach Stabilität. Es gibt aber auch eins nach Wechsel. Und je nachdem, also nach Veränderung. Und je nachdem, wo ich mich da befinde, im Moment auf dem Kontinuum, trifft mich natürlich, wir wollen ja über die Pandemie sprechen, trifft mich natürlich so ein äußerer Krisenumstand, entweder mehr oder weniger, weil ich eben mehr oder weniger herausgefordert werde, auf zum Beispiel diesem Kontinuum von Stabilität und Wechsel. Mhm. Und das ist aber auch unterschiedlich, je nach Typ. Also wir hatten ja auch nicht nur Beratungen im letzten Jahr, die problembehaftet und sorgenvoll mit irgendwelchen Beschwerden und so zu uns kamen, sondern es gab ja auch ganz viele, die gesagt haben, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Diese Krise ist natürlich furchtbar und auch ganz schlimm und ich habe Mitgefühl und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt sie mir die Chance, nochmal in der Freiheit zu denken. Es gibt mir die Chance, noch einmal neu zu schauen. Und so konnten wir in Corona feststellen, dass es ja ganz unterschiedliche Förderer von Veränderungsbereitschaft und auch Hinderer gibt, nicht? Und in dem ganz normalen Alltag, in dem alles so in seinen gewohnten Bahnen läuft, ist ein großer Veränderungsverhinderer eben genau dieser Ausbruch aus der Gewohnheit, weil das häufig auch bedeutet, dass sich Beziehungen neu orientieren müssen, weil man ja auch eine Peergroup hat in dem, was man tagtäglich erlebt. Und deshalb ist ein großer Veränderungsverhinderer die innere Frage, was würden die anderen denken? Und dann ist eine solche Krise, die die ganze Welt durchrüttelt, insofern auch eine Chance, weil man sich diese Frage viel weniger stellt, dadurch, dass auch in den Leben der anderen viel mehr Veränderung stattfindet und die Bewertung deshalb auch geringer wird. Also die Akzeptanz dafür, dass man Veränderungen im eigenen Leben vorantreibt, dass man vielleicht zum Beispiel über die Wohnsituation neu nachdenkt, dass man über die Hobbys der Kinder neu nachdenkt, dass man über die eigene Freizeitgestaltung neu nachdenkt, dass man Beziehungen neu organisiert, dass man sich vielleicht auch neu einlässt oder auch neu loslässt. Also wir denken ja immer,
dass... Ich habe gerade gelesen, Scheidungsraten nächstes Jahr sollen exorbitant sein, 2022.
Gleichzeitig gibt es einen Anstieg in Geburten.
Also, ja, haben wir ja schon ein paar Mal auch.
Sehr gut, ja.
Also eben, es ist so zumindest unsere Beobachtung bisher, ein Veränderungsbeschleuniger oder eben ein Brennglas für die Form von Veränderungsverweigerung, die vielleicht auch die Jahre zuvor im Leben schon stattgefunden hat. Und das ist ja nicht nur auf individueller Ebene zu finden, sondern auch auf unternehmerischer Ebene. Mhm. Also wenn ich vielleicht einen Teil einer Digitalisierungsstrategie immer vor mir hergeschoben habe oder das agile Arbeiten nicht integrieren wollte in meinen Arbeitsalltag, dann ist das etwas, was mir in so einer Zeit dann natürlich unternehmerisch auf die Füße fällt. Von daher ist es, glaube ich, für jeden Einzelnen auch wichtig, sich zu fragen, und dafür bietet diese Krise eben eine Veränderungschance. Was ist denn so, wie ich es haben möchte? Und was, wenn ich die Wahl hätte, würde ich nochmal anders und neu denken? Und da setzen wir eben genau an, weil diese Antworten häufig so im Unbewussten liegen, dass man alleine nicht rankommt. Und da versuchen wir eben, das innere System zu entschlüsseln. Und wie du gerade gesagt hast, es geht nicht nur über Testverfahren, die standardisiert sind, obgleich Testverfahren natürlich ein sehr hilfreiches diagnostisches Mittel sind, wenn sie gut angewandt werden. Oh. Also die Ergebnisse eines Testverfahrens sind ja auch immer nur so gut, wie der Berater oder die Beraterin in der Lage ist, sie zu interpretieren. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch eine Informationsebene, die nicht durch Ankreuzen gefüllt werden kann. Und das findet dann im direkten Kontakt statt.
Und das habt ihr dann auch über Zoom oder was?
Ganz genau. Das machen wir auch über Zoom. Das funktioniert sehr gut. Dafür haben wir ein strukturiertes Tiefeninterview aufgesetzt, was noch so ein paar andere Parameter beinhaltet, außerhalb dessen, was wir im direkten Interview vor Ort durchführen, damit wir einfach auch mehr von der Körpersprache, der Gestik und der Mimik, des Verhaltens im Raum und Ähnlichem erkennen können. Ah, das funktioniert super. Und das ist für die Leute natürlich auch ein Riesenvorteil, ne? Weil die dann nicht reisen müssen. Die können die Testverfahren so absolvieren, dass sie immer mal wieder drangehen und ein bisschen was machen und das dann wieder in Ruhe lassen und wieder aufnehmen, den Faden. Verschiedene Begleitpersonen können sich aus unterschiedlichen Orten zuschalten. Also das ist natürlich schon ein großes Geschenk. Für uns war das witzigerweise gar nicht so neu. Deshalb hatten wir in dieser Krisenphase zwar natürlich auch viele Herausforderungen zu meistern, aber die Umsetzung einer digitalen Beratungsdienstleistung, das war jetzt nicht unser Problem.
Das war nicht die Challenge.
Nee.
Jetzt nochmal zu dem, was ich eben gefragt habe, ist das dann auch okay über Zoom? Da hast du wahrscheinlich eine deiner Kernkompetenzen, die ja gar nicht so oft rauskommt, aber über die haben wir im letzten Podcast auch gesprochen, weil wir bei gefühlsecht sind, ist ja auch deine sehr, sehr hohe Sensitivität. Und du kannst dich ja irrsinnig gut in die Menschen auch reinfühlen. Also du nutzt die ganzen Tools, die ihr so habt. Und du bist aber auch jemand, der eben sehr, sehr fein fühlen kann.
Ich glaube, dass die Testverfahren ja auch nur ein Mittel zum Zweck sind, um die einzelnen Wahrnehmungsebenen, die man selber hat, vielleicht noch besser in Worte zu fassen oder zu strukturieren. Also es gibt ja auch ganz spannende Untersuchungen darüber, dass verlässliche Aussagen über bestimmte Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel Extraversion oder Verträglichkeit oder ähnliches, alleine durch Bilddiagnostik schon vollzogen werden können. Also wir alle haben diese Intuition. Wir alle nehmen Informationen auf, die nicht sichtbar sind, also die sich im energetischen Raum befinden. Wir versuchen, weil wir in einer sehr binären Welt aufgestellt sind und eine große Liebe zur funktionalen Wissenschaft haben, das alles in Ursache-Wirkung-Ketten und in Beweismaterial zu verwandeln. Das heißt, wir versuchen immer wieder, eine Zahlen-Daten-Faktensprache zu finden für das, was intuitiv auf- und wahrgenommen wird. Aber jeder, der schon mal so gesagt hat, oh, ich hatte so ein Gefühl, ich habe den ganzen Morgen an eine Person gedacht und genau dann hat sie angerufen, der hat eben auch Zugriff auf diese Art von Intuition. Aber da das häufig sprachlich in eine Art von ESO oder spiritueller Ecke abrutscht, dass es sich insgesamt so ein bisschen abgenutzt hat und die Leute eine Gefühlsablehnung dagegen haben, trauen sich die meisten nicht, dem zu folgen. Und ich denke, was wir ganz gut hinkriegen, ist durch diese Testverfahren eine sehr analytische Sprache zu finden für das, was eben die Übersetzung von sensitiven, intuitiven, kinästhetischen oder wie man auch immer unsichtbare Wahrnehmungskanäle nennt, finden. Mhm. Und ich glaube, dass jeder auch diese Art von Intuition schulen kann und dass das gar nicht unbedingt was mit Hokuspokus zu tun hat. Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir in 100 Jahren darüber lachen werden, dass Sprache unsere einzige Form der Informationsübermittlung war. Also das ist weil ja heute, lustig,
wenn man mal, wer mal ins Schweigen gegangen ist für ein paar Tage, merkt, dass die Sprache eigentlich völlig irrelevant ist. Weil man kann, also nicht irrelevant, aber im Vergleich, man fühlt einfach ganz viele andere Dinge, die dabei nicht, also ich kann es ja noch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich ins Schweigen gegangen bin, dann fühle ich danach Dinge aus dem Umfeld oder von mir selber, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen hätte, weil ich vielleicht auch sehr viel darüber geredet hätte und dabei es gar nicht gefühlt hätte, beispielsweise.
Genau, Wahrnehmung, die sprachlich verarbeitet wird, steuert ja auch die Gefühle. Und dadurch sind wir natürlich in vielem auch durch die Sprache ganz schön eingeschränkt, weil in dem Moment, wo ich keine Sprache dafür habe, kann ich es auch nicht wahrnehmen. Also ein Inuit wird dir 18 verschiedene Sorten Schnee benennen können und ich gucke raus und sehe vielleicht maximal Graupel oder Hagel oder Schnee und das war es dann auch. Das heißt ja nicht, dass ich einer anderen Realität gegenüber bin. Ich kann sie nur nicht beschreiben, weil ich dafür keinen Sprachtonus habe. Und deshalb, glaube ich, ist schon Sprache natürlich für die inhaltliche Übermittlung sehr wichtig und als beschreibendes Instrument auch total gut. Ich glaube nur, dass die Quelle der Information nicht die reine Zahlen-Daten-Faktenbasis sein sollte, sondern alles, was man irgendwie wahrnimmt. Und das kann man ja trainieren. Und wie du gerade sagst, in dem Moment, wo ich selber mal mein Wortschatz so ein bisschen runterschraube und eher quasi die Wahrnehmung öffne für andere Eindrücke, desto spezifischer bin ich vielleicht auch in der Lage, das zu fühlen. Und das zu trainieren ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die dann jeder auch erreichen kann. Also das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie so ein Zauberwerk ist oder so, sondern das merken wir ja auch in unserem Team von Beraterinnen und Beratern, wenn die anfangen und dann eben Charakterbeschreibungen oder Systembeschreibungen vornehmen, dann unterscheidet sich das maßgeblich von dem, was die nach 2 Jahren beschreiben können und was die wahrnehmen und welche Eindrücke sie schon sammeln können, wenn sie einem Menschen begegnen. Und da geht es übrigens nicht um Bewertung. Es geht nicht darum zu sagen, aha, ich weiß es genau, derjenige ist so und so. Sondern es geht darum zu beschreiben, was auffällig ist oder welche Sprache der andere benutzt, wie er sich bewegt, welchen Raum er ausfüllt, wie man sich selber fühlt, wenn man diesem Menschen gegenüber ist. Und dafür konsequent Worte zu finden, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für uns alle, weil das letztendlich die Beziehungsqualität verbessert.
Und das ist eine Übung. Also wir sind ja sehr, sehr trainiert auf Hirn und dann aussprechen, was das Hirn so produziert hat und davon wegzukommen.
Wie viel ist denn bei dir schon angeboren gewesen und wie viel hast du dir dazu, weil ja, man kann viel antrainieren.
Das ist eine interessante Frage. kurz nochmal zu der Hirnkomponente. Es gibt ja schon sehr schöne Untersuchungen darüber, hirnphysiologisch, dass wir im Grunde genommen immer nur postrationalisieren. Mhm. Also letztendlich sind wir eben fühlende Wesen. Also gerade über die Spiegelneuronen wurde darüber ja sehr viel geforscht. Letztendlich ist das Gehirn ein Instrument der Rationalisierung oder der Erklärung, aber das Wichtige ist eben, selber besser fühlen zu können, was man eigentlich wahrnimmt, bevor diese Einordnung im Gehirn stattfindet, bevor das sortierende Organ da Einzug erhält. Und auf die Frage, was angeboren ist und was ich mir angeeignet habe, darüber kann ich keine Aussage treffen, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir alle die Fähigkeit haben, C.G. Jung nennt es ja die universelle Seele, also dass wir alle Zugriff haben auf Informationen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt abgedruckt sind. Mhm. Und was aber definitiv schon in meiner Kindheit war, und da weiß ich aber auch nicht, ob das Sozialisation oder Genetik ist, wahrscheinlich eine Mischung, ist das tiefe Interesse für Menschen und für Philosophie und Religion. Natürlich habe ich das als Kind so nicht benennen können, aber zufällig zum Beispiel war ich mal in einem Kindergottesdienst und da wurde über eine Bibelstelle gesprochen und die interpretiert so in so einem Kindergottesdienst-Zusammenhang. Und da habe ich schon sehr schnell gemerkt, dass das etwas ist, was mich im Besonderen reizt.
Erinnerst du die Stelle noch?
Es ging um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich hatte sehr große Probleme damit als Kind.
Okay. Fandest du es unfair?
Also man reagiert ja nur auf das, was irgendwie auch eigenes Wachstum triggert. Also hätte ich damit kein eigenes Entwicklungsthema, dann würde es mir ja nicht irgendwie nahe gegangen sein. Ich bin älteste Schwester und habe natürlich so ein Verantwortungsthema und so. Und das weiß ich noch. Und ich fand das aber ganz toll, wie damit umgegangen wurde. Und dann habe ich zu Hause angemerkt, dass ich jetzt also gerne regelmäßig in den Kindergottesdienst gehen möchte. Und dann war ich auch im Kirchenchor und so. Ich war ja wirklich jung. Also ja, genau. Ja.
Wie übst du deiner Wahrnehmung, deiner Intuition zu folgen und der Raum zu geben? Also weil ich finde das an dir echt spannend, dass du ja sehr kopfstark bist und sehr feines Gefühl hast.
Was ich daran spannend finde, ist, dass du denkst, dass das einen Gegensatz darstellen
könnte. Nee, gar nicht. Nee, es ist nur selten, also finde ich.
Ja,
also viele
sind, empfinde ich auch so.
Ich empfinde das auch so, dass viele entweder im Kopf sind oder im Gefühl sind.
Aber und die da jeweils besonders stark.
Und da jeweils besonders stark. Aber die Kombination, die du mit an den Start bringst, sag ich mal jetzt so salopp, die ist schon ziemlich einzigartig. Die hat mich ja da auch im Januar ziemlich überrascht. So, weil das nicht... Ja, überrascht ist vielleicht das richtige
Wort. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich kann nicht leugnen, dass ich mich ein bisschen schäme. Das merkt man ja zum Glück beim Podcast nicht, aber dann werde ich natürlich...
Oh, deine Stimme wird ein bisschen schneller und höher.
Werde ich natürlich ein bisschen rot. Also das ist eine ongoing Übung. Was ich merke ist, dass es zwei verschiedene Dinge gibt, die mir dabei wichtig sind. Das eine ist, man ist nicht in jedem Stadium offen. Das heißt, das eine, was ich versuche, ist, mich in einen State of Mind oder State of Spirit zu bringen, der genug, wie du eben auch gesagt hast, Raum hat. Also ich darf nicht zu belastet sein mit zu vielen Terminen oder zu vielen Aufgaben oder zu viel Verantwortung oder zu viel Hektik oder zu viel Menschen oder so. Also es geht um eine Form der Achtsamkeit, die eben eine innere Einkehr überhaupt zulässt, weil wir sonst vergessen, dass wir daran denken wollen. Wenn wir so stark eingebunden sind im Alltag, dass wir dauernd reagieren auf alles, was von außen kommt, dann vergessen wir schlichtweg und das ist auch niemandem vorzuwerfen, dass man einmal innehält, dass man in irgendeiner Form Abstand zum Außen generiert, um nach innen zu hören und um sozusagen diese Öffnung, diese Feinfühligkeit auch zu tunen. Also das ist wie mit einem Radiosender. Der Mast, der sendet ja auch die ganze Zeit, aber ob du den Sender reinkriegst oder nicht, das hängt davon ab, wie fein du das Rädchen einstellst. So, ne?
Das heißt, du meditierst oder was ist da dein?
Ja, ich meditiere. Ich schreibe Tagebuch und da geht es auch nicht immer nur um mich, also, sondern da geht es darum, und das ist jetzt der zweite Punkt, nachdem du gefragt hast, dass ich versuche, die Eindrücke, weil ja nun mal Sprache, egal wie wir vorher darüber geredet haben, unser Mittel ist, uns Dinge sichtbar, bewusst und manifestiert vorzuhalten. Und deshalb versuche ich eben alle Eindrücke, die ich so sammle, zu versprachlichen. Ich habe am Anfang meiner Arbeit jeden Morgen den Menschen nur begrüßt und eben an den Schreibtisch gesetzt und habe nach diesem ersten Kontakt aufgeschrieben, was ich wahrnehme, ohne Testverfahren oder Ähnliches zu haben. Das war früher die Methodik. Und dann habe ich jeden Abend meine Notizen von morgen verglichen mit dem, was ich dann rausgefunden habe, beziehungsweise was der Klient oder die Klientin bestätigt oder nicht bestätigt hat. Es geht ja auch gar nicht darum, dass ich von außen irgendwas beschreibe, was der Mensch nicht ist, sondern es geht eigentlich eher darum, dass ich versuche, aus diesem Menschen herauszuholen, was er von sich selber denkt und hält und wo das Entwicklungspotenzial im Sinne der Selbstliebe und der Freiheit und des Erfolges hingehen kann. Also die zweite Antwort ist, dass ich die Methodik wähle, zu reflektieren, aufzuschreiben und auch haptisch zu spüren. Also zum Beispiel versuche ich, wenn es Entscheidungen gibt, bei denen ich nicht genau weiß, wofür ich mich entscheiden soll, weil es ja häufig auch nicht die objektiv richtige Entscheidung im Außen gibt, sondern weil es darum geht, wie man sich zu einer Entscheidung positioniert und sie damit zur richtigen macht, dann arbeite ich zum Beispiel mit Bodenankern oder mit kleinen Aufstellungsfiguren. Also ich versuche, meine Intuition von allem zu befreien, was sie verhindert.
Was sind Bodenanker?
Also zum Beispiel kannst du, wenn du einer wichtigen Entscheidung gegenüber stehst und einfach nicht weiterkommst, kannst du zum Beispiel zwei DIN A4 Blätter, ich bin immer dafür, vier Blätter zu nehmen, ich komme sofort drauf, aber wenn du es ganz einfach machen
möchtest.
Schreibst
einen Begriff drauf, drehst es um, ist es das?
Stellst
dich drauf?
Genau, also viele Menschen stellen sich ja zum Beispiel Obfragen, ob sie etwas machen sollen. Das kann das Gehirn nicht beantworten, weil dann würdest du nur einen Anker auf den Boden legen und würdest sagen, ja, soll ich oder soll ich nicht? Das ist schwierig. Du brauchst immer einen Vergleich. Und deshalb ist die einfachste Möglichkeit bei Fragen, wenn du nicht weißt, ob ja oder nein, dass du ein Blatt auf den Boden legst, wo ja draufsteht, mit irgendeinem Symbol oder etwas, was dich beflügelt, was dir Kraft gibt, und dann einen Anker, auf dem nein steht. Und dann stellst du dich vor, diese beiden Bodenanker, gehst wirklich mit tiefen Atemzügen in dich hinein, stellst dir die Frage, also du schilderst die Situation. Es geht nicht darum, dass es ein Orakel ist, sondern es geht darum, dass du zu dir selbst so guten Kontakt aufnimmst, dass du hörst, was dein heiler Kern zu sagen hat. Für die wichtigen und guten Entscheidungen weiß dein Inneres. Darauf musst du dich verlassen. Du weißt es. Nur im Kopf findest du die Antwort nicht. Und deshalb ist die einfachste Möglichkeit, Ja und Nein auf den Boden zu legen. Bei verschiedenen Optionen rate ich, sich am Tetralemma zu orientieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nein.
Also es geht darum, dass wir häufig dazu neigen, den Fokus zu eng zu halten, weil wir nur zwei Möglichkeiten sehen und die gegeneinander stellen. Das heißt, wir sagen entweder das eine oder das andere.
Habe ich gerade gestern in einem geilen Buch gelesen, musste ich ja mal unterbrechen.
Ja.
Entweder Patriarchat oder Matriarchat. Es gibt überhaupt nicht die Option, dass da noch irgendwas anderes gewesen sein kann. Also das ist so dieses, genau diese, der Punkt, entweder oder. Aber wir stellen uns gar keine Frage, was hätte es denn vielleicht noch gegeben?
Genau.
Finde ich super spannend.
Und dieses Tetralemma sagt eben entweder oder.
Und ja.
Dann gibt es noch keins von beiden.
Mhm.
Beides zusammen. Oder etwas ganz anderes.
Oder das dazwischen.
Genau.
Mhm.
Und so kannst du mit den Optionen, die sich dir geben oder die du vielleicht auch noch gar nicht ins Auge gefasst hast, ein bisschen mehr spielen und das vor allen Dingen eben aus einer intuitiven Quelle speisen. Übrigens heißt Intuition nicht, dass man alle Informationen oder die Sachlage fallen lässt. Überhaupt nicht. Nur halte ich viel davon, zuerst das Gefühl zu fragen und sich dann mit dem Verstand dem Wie zu widmen. Also wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich mein Instrument des Verstandes, meinen Kopf, meine Kognition, meine methodischen Fähigkeiten, meine Intelligenz, meine Fertigkeiten anschließend einsetzen, um mich dem Wie zu widmen. wir verwechseln das ganz häufig und da macht die Intuition eben auch einen Unterschied. Das sind so kleine Sachen, die ich mache.
Die klingt für mich schon ziemlich groß.
Klingt auch vor allen Dingen sehr advanced. Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal die Frage.
Ich kenne das mit diesen Papieren und ja, nein, ich glaube, ich kenne das von Asa Jolie.
Du kannst es auch ganz einfach machen. Du hast eine Entscheidung mit zwei Optionen. Dann wirfst du eine Münze und dann beobachtest du dein Gefühl, was du hast, wenn du siehst, was die Münze zeigt. Also wenn du sagst...
Nee, das ist jetzt nicht richtig. Ich drehe nochmal neu.
Genau.
Ja, genau. Und dann, ja, du weißt es eigentlich schon.
Und du musst dich... Das ist das einfachste Mittel der Intuition. Das ist der Beginn. Dass du feststellst, eher ja oder eher nein.
Wäre allerdings und das ganz cool, das mal beim Fußballspiel zu sehen, wenn die beiden Kapitäne da vorne stehen, es wird eine Münze geworfen und beide sagen, nö, das kann jetzt nicht sein.
Wow. Und dann ist, glaube ich, die Hauptübung, meinem allerersten Gefühl zu folgen.
Es gibt so einen Spruch, den mein Geschäftspartner immer sagt, den finde ich irgendwie total cool, weil ich daran ganz häufig so festhänge. Der heißt, misstraue dem ersten Eindruck, denn er könnte der richtige sein.
Okay, ich hätte es andersrum formuliert.
Immer dem ersten Impuls gehen.
Immer, also das kenne ich aus diesen ersten, es waren telepathische Ausbildungen. Dein allererster Impuls ist der richtige und der, der dann manchmal eine Zehntel oder Hundertstel Sekunde danach kommt, ist schon der anerzogene Zweifel.
Also darüber muss ich ein bisschen nachdenken, weil ich finde, dass der Filter, den du hast, dafür ja schon ganz schön rein sein muss. Also du musst ja schon ganz schön reif sein, weil viel ist es ja auch so, dass der erste Impuls, den wir wahrnehmen, eine Reaktion auf das Umfeld ist und gar nicht unbedingt nur eine Wahrnehmung. Und die Reaktion auf das Umfeld ist ja maßgeblich beeinflusst von dem, was dich selber beschäftigt. Also deshalb geben dir ja auch unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliches Feedback, neben stabilen Eigenschaften, die jeder in dir sieht, weil die Beschreibung einer Person immer auch viel damit zu tun hat, wie ich mich selber in Bezug auf diese Person fühle. Und deshalb müsste ich darüber mal nachdenken, das ist wahrscheinlich dann eine Mischung. Also wenn man schon ein bisschen trainiert ist und eben wirklich erkennt, welcher der erste reine Eindruck, die erste reine Information ist, dann funktioniert das wahrscheinlich gut, ja.
Ich weiß es nicht, aber das war so mein roter Faden oder das hat irgendwie also nicht resoniert.
Ich glaube, dass man für die Ausbildung von Intuition beziehungsweise die Versprachlichung und auch dem Fühlen dieser Eindrücke vor allen Dingen Mut braucht, weil das immer noch ein Instrument ist, was so ein bisschen belächelt wird auch. Und wir beraten ja auch viele Leute, die unternehmerisch zum Beispiel sehr viel Verantwortung haben oder eine Vorstandsposition, eine geschäftsführende Position, eine Manager-Teamleiter-Position. Und ich finde das ganz spannend zu beobachten, dass häufig, wenn die Angst eben nicht da ist, von außen bewertet zu werden oder dafür belächelt zu werden, sondern in unserem ganz privaten Beratungskontext, wie häufig da doch klar wird, dass eigentlich das Bauchgefühl, die Intuition, der sechste Sinn, das zwischen den Zeilen lesen, wie du es auch immer benennen magst, dass das auch in einem guten Management, in einer guten Führung, in einer guten Teamzusammenarbeit, in einer guten Kommunikation eine überproportional wichtige Rolle spielt im Vergleich zu dem, was uns so beigebracht wird auf der Business-Schule.
Ja, und ich glaube, dass das kann Long-Life-Learning sein, die eigene Intuition auch wirklich als die eigene Intuition und nicht als das, was drüber ist. Also ich will es jetzt nicht wirklich total festreiten.
Doch, total. Also ich meine, man sieht die Welt ja nicht, wie sie ist, sondern man sieht sich selbst.
Ja, und die ganzen Filter,
genau,
mit denen wir groß werden. Und
ganz genau. Wahrnehmung ist immer nur bestätigte Projektion. Also das, was sowieso schon...
Das ist
schon
ernüchternd.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht.
Aber, bitter. Aber je mehr mir bewusst ist, desto besser kann ich filtern. Wichtig ist, glaube ich, auch eine Demut. Du sagst ja, lebenslanger Prozess, auf jeden Fall. Mhm. Ich freue mich so tierisch darauf, wenn ich irgendwie 80 bin, was ich dann wohl alles wahrnehmen kann. Herrlich. Also ja,
das
ist doch
wird immer feiner.
Hoffentlich.
Ja, also das wirst du mir auch bestätigen, dass deine Intuition oder die Wahrnehmung für deine Intuition immer feiner über die Jahre geworden ist, in denen du dich getraut hast, dem auch wirklich nachzugehen.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. ich traue mich auch mehr, das zu formulieren. Mhm. Intuition ist eine Stärke, die nicht messbar ist. Das heißt, dafür gibt es weder Schulnoten noch irgendwelche besonderen Auszeichnungen oder irgendwas. Von daher ist das etwas, was wir erst in unser stabiles Selbstwertgefühl mit aufnehmen müssen. Mhm. Also, dass das überhaupt eine Komponente von Selbstvertrauen, sprich dem Verlass auf die eigenen Fähigkeiten werden darf, das ist ja ein Riesenschritt. Und dann geht's ja nicht nur um Selbstvertrauen im Sinne von, wie ich auf meine eigenen Fähigkeiten Verlass spüre, sondern im nächsten Schritt geht's um Selbstsicherheit. Heißt, wie stabil ist dieses Vertrauen dann noch, wenn ich unter Leute trete? Und am Anfang, als wir auch bestimmte Testverfahren angewandt haben, die vielleicht nicht so gängig oder en vogue waren oder wo vielleicht Leute dachten, oh, was ist denn das jetzt hier für ein Hokuspokus, da hatte ich noch eine sehr große Unsicherheit, obgleich ich der Meinung war, dass diese Testverfahren uns eine sehr wichtige Information liefern. Ich habe sie dann umbenannt, einfach um die Berechtigung im Außen höher zu schrauben. Und was sich verändert hat, bestimmt ist es auch so, dass sich das Werkzeug über die Zeit schärft. Das glaube ich auch. Mhm. Die größte Veränderung, glaube ich, ist die innere Erlaubnis, das auch zu leben und dann nicht zu denken, ah, jetzt denken die Leute irgendwie, ich bin so eh so oder so, sondern das zu verbinden mit einer klaren Analyse, mit einer auch auf Logik aufgebauten Argumentation zu versehen. Für mich ist Persönlichkeitspsychologie ein System, was es zu entschlüsseln gilt und ein System, was auch Ursache-Wirkung-Funktionen unterliegt. Also es geht darum, das innere Betriebssystem zu verstehen und das ist eine Systematik, die nach bestimmten Mustern verläuft. Und diese Muster zu verstehen, ist das Wichtige, weil es eben nicht darum geht, wie jemand sich verhält, sondern wie er motiviert ist, was seine Hauptängste sind, seine Hauptverlangen, das, was er zeigen und erreichen möchte, was er über sich selber denkt. Ne? So. Und ich glaube, da liegt so der Kern, sich das mehr und mehr zu erlauben, weil es eben nicht im Gegensatz zu dem steht, wie vielleicht landläufig immer noch Erfolg oder Analytik oder Ähnliches beschrieben wird.
Ja. Und war Corona da eine Hilfe? Also dieses
für das, mich?
Ja, oder auch für die, die bei euch dann Hilfe gesucht haben? Also war das eher so ein Brandbeschleuniger in die richtige Richtung, was auch immer richtig ist?
Ja. Das ist eine interessante Frage, weil ich das, glaube ich, schwer von mir persönlich abstrahieren kann. Für mich persönlich war das gut, weil die Außeneindrücke natürlich weniger und leiser wurden. Das heißt, es gab viel mehr Zeit und das war für mich persönlich auch eine ganz wichtige Entwicklung, eben viel weniger im Außen zu sein und mehr nach innen zu gehen und mich auch daran zu erinnern, dass das eigentlich meinem Wesen wesentlich mehr entspricht, als die ganze Zeit unterwegs zu sein. Wenn man so arbeitet wie wir, dann ist es so, dass auch in der Freizeit natürlich viele Leute gerne mit uns über sich sprechen und über ihre Entwicklungen, über ihre Themen, über ihre Beziehungen, über ihre Sorgen, Ängste, Nöte, aber auch Visionen, Wünsche, Träume.
Also das kleine Programm.
Genau, und ich mache das ja auch total gerne und dann entsteht ja so ein Rausch auch. Das heißt, es kommen immer mehr Außenverabredungen und immer mehr Leute, die einen anrufen. Und zu Beginn der Corona-Zeit hat sich das dann nochmal ganz schön geballt, weil die Leute ja dann vor allen Dingen auch einzeln angerufen haben, die ich vorher vielleicht eher in Gruppen getroffen habe. Und auf einmal merkte ich, dass mir die Zeit dafür dann einfach schlichtweg fehlt. Und dass ich auch mal so ein bisschen gucken musste, okay, wie viel Zeit und Raum brauche ich für mich, um mich wohlzufühlen und um mit einem langen Bogen auf deine Frage zu antworten. Für mich war das auf jeden Fall wichtig und gut. Ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht. Das weiß man ja immer nicht so genau. Richtig ist ja auch eben, wie du gerade schon andeutetest, eine Bewertung. Auf jeden Fall fühlt es sich insofern gut an, als dass ich das Gefühl habe, mehr Freiheit zu haben und innerlich ruhiger zu werden, was den Umgang mit meiner Intuition betrifft.
Also ich stelle fest, habe ich schon am Anfang so empfunden, also ich finde dich total verändert. Ich weiß jetzt nicht, wie doll wir da jetzt einsteigen wollen. Geht es dir auch so?
Ja, mir geht es auch so.
Ja.
Das Baby im Hausflur hat es auch gesehen.
das Baby im Hausflur hat's auch gesehen. stimmt, das war echt niedlich, weil wir die Nachbarin getroffen haben, als du raufkamst, und wir hätten dich da auch eine Stunde eigentlich mit denen lassen können. Das war auch schön. Aber irgendwie
ist dazu muss man sagen, dass ich die Nachbarin kannte. Ja? Also das war nicht eine fremde Person. Aber ich habe sie das letzte Mal gesehen, als sie schwanger war. Ja. Und das Süße an ihrer kleinen, total niedlichen Tochter ist witzigerweise auch noch, dass die zufällig am genau selben Tag Geburtstag hat wie ich. Und deshalb hatten wir natürlich ein kleines Gesprächsthema. Ja, und die ist aber auch nicht sehr entzückend.
Eine Connection, aber
ja, war ein schöner genau. Match.
Mhm. Aber Cisa, erzähl mal weiter.
Ja, ich weiß nicht, irgendwie leuchtest du anders und ich freue mich jetzt einfach mal und hau das raus, was alles so in dir offensichtlich passiert ist in dem Jahr. Also für dich war das ein großer, ja, weiß ich nicht, eine Erhellung, Erleuchtung. Also ich nehme irgendwie viel mehr von dir wahr, vor allen Dingen von deinem Licht.
Mhm. das ist jetzt wieder die Stelle, an der ich rot werde.
Nein, ich kann dir nicht
also,
dir gegenüber, nein.
Ich hatte viel Zeit für Rückzug und das war gut. Und ich hatte viel schöne Beziehungszeit und das war auch gut. Und das ist auch schön.
Es ging uns viel ums Thema Abgrenzung, kann das sein? Auch?
Genau, ja. Die Erlaubnis zu erteilen, auch zu sagen, ich kann jetzt nicht. Weil was man schon sagen muss, in meinem Leben ein permanentes Thema ist, ist, dass die Anforderungen aus dem Außen zahlreicher und mehr sind, als ich sie bedienen kann. Mhm. Und das ist nicht leicht, weil ich natürlich auch niemandem vor den Kopf stoßen möchte oder in irgendeiner Form überheblich oder verletzend sein will. Und sich sozusagen abzugrenzen und für sich selber einzustehen, das ist dann, glaube ich, manchmal nicht so leicht.
Ja, ich glaube, ich finde immer so die Mischung aus sanft und trotzdem klar zu sein, das ist meine große Herausforderung. Ich habe heute Morgen euren Post gelesen dazu, deswegen kam das Thema, glaube ich, gerade. Ich kann den nochmal wiederholen. Wenn ich vor meinem eigenen Haus keinen Zaun aufstelle, wissen andere Menschen gar nicht, wo mein Grundstück beginnt. Mhm. Also ja, das Thema Selbstfürsorge ist
Das ist ein ganz spannendes Thema, weil viele Leute zu uns auch in die Beratung kommen und sich darüber beschweren, dass andere ständig so viel von einem wollen und die Grenzen überschreiten und so weiter.
Ja, aber du hast und ja nicht gesetzt.
Genau, und eine ganz wichtige Frage dabei ist, hast du deine Grenzen formuliert?
Mhm. Vorher gefühlt.
Ganz ich genau. Ich hätte wahrscheinlich erstmal gefragt, welche Grenzen. Mhm.
Ja. Genau, ich brauche viel Zeit auch für mich, ja. Um eben diese ganze innere Arbeit auch zu leisten und das zu akzeptieren oder auch wertzuschätzen, dass diese Zeit wichtig ist, weil es eben eine Arbeitszeit gibt, es gibt eine Freizeit, aber es gibt auch eine Rüstzeit.
Eine also Me-Time.
Eine Rüstzeit, in der man genau für sich selbst eben auch die Kraft wieder sammelt.
Mhm.
So. Und das war eine ganz schöne Zeit.
War das
Zeit.
Ein leichtes Akzeptieren, dass du diese Rüstzeit so doll brauchst?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin ja ein sehr leistungsorientierter Mensch und das ist gar nicht leicht. Also ich liebe einfach die Arbeit. Ich liebe meinen Job. Ich liebe das Unternehmen. Ich finde die Menschen toll, mit denen ich arbeite. Das ist einfach ein solches Geschenk, dass es manchmal, glaube ich, auch schwerfällt, da eine Grenze zu finden.
Also hat Corona dir aber an der Stelle eher geholfen?
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön ist. Also ich freue mich jetzt gerade auch über die Bestätigung und das habe ich tatsächlich auch über diesen einzigen Test, den ich mal gemacht habe, diesen Clifton. Und da hat mir der, sag nochmal, wie er heißt? Tim? Genau. Mhm. Der hat dann in dem Gespräch nachher darüber mir das so zauberhaft beschrieben, was ich eigentlich als Fehler oder falsch in mir empfunden habe, dass ich eben diese Ruhezeit brauche, um die Dinge zu verarbeiten, zu integrieren. Und wollte mich dafür immer so ein bisschen schämen, weil ich natürlich auch dachte, nee, ich muss ja noch schneller und weiter und hierhin und dahin, hab's aber dann nicht gemacht und ich kann einfach wirklich ein ganzes Wochenende mehr oder weniger liegen. Aber da passiert so viel im Innen, dass da eben Corona echt auch schön war oder ich auch diese Zeiten sowohl in der Woche als auch am Wochenende wirklich brauche.
Und was ich daran so spannend finde, ist, dass die Leistungsfähigkeit darunter ja überhaupt nicht leidet. Im Gegenteil, ja. Was ich feststellen konnte, und das geht ja jetzt auch nicht nur mir so, sondern wir versuchen ja auch mit unseren Mitarbeitenden da einen guten Weg für die zu finden, dass die eben auch in ihrer Kraft sind und bleiben. Was daran auch so toll ist zu sehen, ist, dass man ja im Grunde genommen wesentlich professioneller und kompetenter seine Leistung erbringen kann, weil es nicht so viel Rauschen gibt, weil man fokussierter ist, weil man klarer ist.
Ja, und mehr bei sich ist.
Ganz genau, man hat weniger Streuverluste, sei es jetzt zeitlich oder durch persönliche oder inhaltliche Ablenkung, durch mediale Ablenkung, durch irgendwie Wege, die man zurücklegen muss. Also letztendlich führt ein bisschen Ausruhen im Sinne dann, wie bei dir vielleicht ist es Intellekt als Talent, ich weiß es nicht, aber irgendein denkendes, verarbeitendes Talent oder eben auch dieses Achtsamkeitsthema oder so, das führt letztendlich dazu, dass man wesentlich mehr Kraft hat, die man auch wesentlich pointierter einsetzen kann. Und das ist in jedem Unternehmen sinnvoll. Also es gibt ja dieses Buch von einem Ingenieur von Google, das heißt Search Inside Yourself. Und da wird sehr beeindruckend beschrieben, wie er Meditation im Google-Konzern eingeführt hat und Achtsamkeitstraining eben dazu führte, dass die Produktivität letztendlich stieg, weil die Motivation größer war und weil einfach die Leute mehr Kraft hatten. Und sowas gibt es ja durch die Bank Beispiele. Und es ist die innere Bewertung, die immer noch in vielerlei Hinsicht darauf gepolt wird, dass beschäftigt zu sein heißt, wichtig zu sein. Und davon, glaube ich, müssen wir Abstand nehmen. Und das ist für mich aber auch eine Lektion. Also das ist jetzt nicht etwas, was mir per se in die Wiege gelegt ist.
Ja, das glaube ich den wenigsten, oder?
Für mich ist morgens eine super Zeit. Ich stehe sehr früh auf und mache dann eben so meine Übungen. Ja, irgendwann zwischen 5 und 6, je nachdem.
Mal zusammen, könntet ihr euch ja mal zusammentun. Oh, nee,
besser nicht.
Also ich liebe die Zeit morgens, weil die Zeit für mich wie stillsteht. Also die Welt ist noch so ruhig und es passiert noch nicht viel. Das heißt, das Innere ist auch durch mögliche Kontakte von außen oder auch durch die Vorstellung davon, dass jetzt gleich wieder jemand irgendwas wollen könnte oder dass man irgendwas machen müsste, vollkommen befreit. Und das ist für mich eine super Zeit. Da stimme ich mich ein auf den Tag und mache ja jetzt dann nicht nur meine kleinen Übungen, sondern strukturiere auch meinen Tag und frage mich, was ich an diesem Tag machen oder erleben möchte, damit ich am Ende des Tages sagen kann, dass ein guter Tag war und so ein bisschen mehr den Fokus zu finden, aber auch eine ganz banale To-Do-Liste zu erstellen oder eine Prioritätenliste zu erstellen.
Ich wollte gerade fragen, hast du da eine bestimmte Struktur, der du folgst? Mhm.
Ja. Also ich habe übergeordnete große strategische Ziele, die natürlich mit meinem Geschäftspartner zusammen auf das Unternehmen festgelegt sind. Die werden unterteilt in Monatsziele, in Wochenziele und dann in Tagesziele. Und dann natürlich immer die Frage nach Dringlichkeit und Wichtigkeit, damit man jetzt auch keine Sachen übersieht, die zwischendurch mal reinkommen. Und dann wird das schon ziemlich penibel durchgeplant, weil ich ja für meine Beratung einfach auch Zeit brauche, in der ich mit nichts anderem beschäftigt bin. Das ist mir total wichtig, das frei zu halten.
Mhm.
Und deshalb muss man da schon so ein bisschen minutiös vorgehen.
Mhm. Ja, das ist spannend.
Das erleichtert aber auch.
Das glaube ich.
Weil Ordnung Ruhe schafft.
Mhm. Danke. Ja, danke. Das ist, ich habe echt, also jeder, der in meiner Wohnung ist, jetzt ist es quasi chaotisch, weil irgendwie ein T-Shirt auf dem Bett liegt. Aber für mich ist das die äußere Ruhe und Ordnung, ist für mich irgendwie auch die innere. Also wenn hier Chaos ist, ich kann das ganz schwer ertragen.
Manche können das gut, also das ist ja auch abhängig vom Typus.
Genau.
Was ich jetzt meinte, ist weniger Ordnung im Raum als mehr Ordnung in der Gedankenstruktur.
Genau, aber das ist für mich
Klarheit.
Das ist so, aber für mich geht es auch sehr Hand in Hand. Also ich bin schon in der Schule beispielsweise, wenn ich brauchte einen geordneten Raum, um mich dann den Themen widmen zu können.
Mhm.
So, weil sonst bin ich immer, ich meine, ich bin Fische, ich bin sofort weg in irgendwas anderes abgelenkt, wenn da irgendwas ist.
Das meinte ich ja vorhin auch, dass man nicht in jedem Stadium leistungsfähig ist oder in jedem Stadium sozusagen seiner Intuition folgen kann. Und diese Fähigkeit, ein Bewusstsein für den State of Mind zu finden, in dem man produktiv ist oder indem man Entscheidungen fällen kann oder indem man kreative Aufgaben lösen kann. Das ist eine ganz wichtige Erfolgskompetenz. Auch zu verstehen, wann am Tag bin ich in welchem State. Mhm. Und ich bin eben morgens total produktiv. Also ich kann auch, wenn ich Sport mache, morgens Sport machen, viel besser als abends.
Mhm. Was total schade ist, weil wir im, ich sag mal, im rein beruflichen Kontext ja meistens alle über einen Kamm scheren. Also du musst um 9 Uhr da sein oder um 10 und dann gehst du um 5 und dann erwarten wir in der Zeit die Performance. Aber jeder ist halt, also wie du schon sagst, du stehst um 5 auf. Kann ich nachvollziehen mit 2 kleinen Kindern. Caesar steht eher ein bisschen später auf. Jeder hat halt seine eigene innere Uhr.
Genau, und das ist aber ja auch eine wichtige Erkenntnis, mal zu verstehen, wie ist denn eigentlich genau mein Biorhythmus? Also, weil was ja häufig bei diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthemen die ganz große Gefahr ist, ist, dass man irgend so ein Konzept nimmt und das mit einem Gießkannenprinzip auf sich selbst überträgt. Mhm. Und es funktioniert nicht. Also man kann nicht auf einmal irgendwelche neuen Gewohnheiten annehmen, die erstens noch nie im Leben funktioniert haben und zweitens dem eigenen Rhythmus nicht entsprechen und vielleicht auch dem State of Mind nicht, dem energetischen Potenzial nicht oder den psychischen, geistigen, emotionalen oder physischen Voraussetzungen nicht. Und deshalb ist es ja so wichtig, sich bei allem nicht immer zu fragen, was ist höher, weiter, schneller, mehr, besser, noch produktiver, noch ein grüner Smoothie, noch mehr Yoga, sondern es ist total wichtig, sich zu fragen, wann kann ich eigentlich was und was tut mir gut? Was brauche ich eigentlich? Mhm. Weil nicht jeder braucht Ordnung, nicht jeder braucht irgendwie Marathon, nicht, ne? So, die Leute brauchen unterschiedliche Dinge.
Mhm. Stimmt. Ich würde total gerne noch einmal in eine bisschen andere Richtung abbiegen, aber das ist so eine große Gruppe, in dem Fall von Schulabgängern, mit denen ihr ja auch sehr, sehr viel unternehmt oder also die ja sehr, sehr viel Unterstützung bei euch bekommen. Und ich finde, dass die, gut, unsere Söhne sind jetzt schon ein bisschen da raus, waren aber ja beide auch bei euch. Aber die zählen zu der Gruppe so kurz vor Schulabschluss oder dann kurz danach, die nochmal so ganz anders Federn gelassen haben. Also in Corona, ich finde, es gab so ein paar Gruppen, zu denen zähle ich mich selber auch. Das ist irgendwie, das war alles Leiden auf hohem Niveau. Und aber vielleicht magst du da noch ein paar Sachen zu sagen, was du denen jetzt empfehlen würdest, weil ja die Welt so still stand und diese üblichen, die Welt steht mir so offen, ich kann jetzt alles machen von A bis Z, ich habe so gar keine Grenzen, also für die das dann so war. Was ratet ihr denen jetzt im Moment, was für Schritte sollten sie gehen?
Also je nachdem, wie du auch aus dieser Phase hervorgegangen bist, solltest du dich als allererstes fragen, was tut mir gut? Also die Frage, die wir bei jungen Erwachsenen, Studierenden oder Schulabgängern jetzt immer hören, ist, was muss ich als nächstes machen? Was muss ich jetzt machen, wenn es wieder offen ist? Was muss ich machen, wenn es wieder an die Uni geht? Und ich glaube, dass diese Phase so beanspruchend war, dass die Berechtigung niemals größer war, nach einer bestimmten Schwellensituation, die ja jeder Schulabschluss oder Unibeginn oder so darstellt, sich jetzt mal zu fragen, was tut mir gut, was brauche ich, um wieder zu Kraft zu kommen. So, und was noch eine wichtige Übung ist, ist sich nicht zu fragen, was ist möglich, also im Sinne von, was darf ich jetzt wo wieder, in welchem Land darf ich wie ausgehen oder so, sondern da auch nochmal den Blick nach innen zu richten und immer noch, unabhängig von der Krise, die Frage zu stellen, was passt wirklich gut zu mir, wenn ich mein Potenzial langfristig voll entfalten will. Und diese Frage ist unabhängig von äußeren Umständen. Das ist erstmal die Frage nach dem Startpunkt meiner nächsten Aktion. Und alle Fragen danach beziehen sich auf das Wie. Und da wird man auch in und mit Corona gute Lösungen finden.
Aber hast du die Erfahrung gemacht, dass du die jetzt an anderen Stellen abholst?
Ja, unterschiedlich auch je nach Persönlichkeit. Man war ja am Anfang der Pandemie davon ausgegangen, dass es für introvertierte Schüler zum Beispiel eine sehr gute Zeit werden könnte mit dem Homeschooling und so. Und dann hat sich nach einer Zeit aber herausgestellt, dass es für die noch schwerer ist als vorher, weil die Bereitschaft, sich an das Umfeld zu wenden, eigeninitiativ Kontakt aufzunehmen, darum zu bitten, dass man sich in irgendeiner Form entweder digital oder zum Spazierengehen trifft, eher gering ist und dass die Überwindung groß ist.
Die wurde größer quasi, ja, ne?
Und genau.
Die Isolation wurde damit größer.
Genau. Und auch im Online-Unterricht hatten wir sehr viele Gymnasiasten, die dann gesagt haben, dass das für sie irre schwer war, weil man ja auch im Online-Unterricht noch weniger durcheinander reden konnte, sodass es dann immer so Listen gab von Leuten, die sich melden. Und dann rutschten die Leute, die sich halt weniger häufig melden oder weniger häufig angezeigt haben, immer weiter runter in der Liste. Und das war schon ganz schöner Druck für viele. Mhm. Ja, von daher ist jetzt, glaube ich, die Frage wichtig, was brauche ich, um wieder zu Kraft zu kommen? Mhm. Zweite Frage oder zweites Projekt, das ist ja schon ein Unterfangen, eben wirklich herauszufinden, was zu einem passt, und zwar mit dem Blick nach innen und nicht mit dem Blick auf die Möglichkeiten. Und drittens, sich dann zu fragen, wie das, was wirklich, wirklich zu mir passt, dann umsetzbar ist. Unter Weil für jedes Was findet man ein Wie. Mhm. Genau, unter den Begebenheiten. Aber das ist dann eben eine Frage, die nicht meine Wünsche einschränken sollte, sondern dann vielleicht die Umsetzung der Wünsche auf eine andere und neue Art und Weise gestaltet. Und das gilt ja nicht nur für Schülerinnen und Schüler. Also wir waren ja gestartet mit der Frage nach, wie hat sich die Beratungssituation verändert? Welche Kunden haben wir? Und die Kunden, die sich hauptsächlich gefragt haben, was hat sich im Umfeld verändert und wie muss ich darauf reagieren, die hatten wesentlich größeren Schmerz mit dieser Entscheidungsfindung als Leute, die gesagt haben, hey, es ist sowieso alles aus den Fugen geraten und irgendwie durcheinander im Umfeld. Ist doch jetzt für mich die ideale Chance, mir mal zu überlegen, wie es denn eigentlich für mich genau richtig wäre und dann erst ins Umfeld zu gucken.
Also es ist eigentlich auch wieder ganz positiv, dass sie sich jetzt, also diese Jüngeren oder auch die Älteren, egal, dass sie sich eigentlich erst mehr mit sich beschäftigen dürfen in diesem was liegt mir tatsächlich.
Genau.
Mhm. Also insofern ist das so eine kleine Abkürzung.
Und für uns natürlich auch super, weil wir das ja schon seit vielen Jahren zu unserem Anspruch machen, dass es eben für jeden einen richtigen Platz gibt und dass jeder auch den Anspruch haben sollte, den für sich zu suchen und auch einzufordern. Und insofern hat sich für unser Credo die Corona-Krise in vielen Situationen positiv ausgewirkt, weil die Berechtigung, sich die Fragen in der Form jetzt zu stellen, wesentlich größer geworden ist, zumindest gefühlt.
Mhm. Mhm. Schön. Wir können ja auch noch auf deinen Podcast oder euren Podcast eingehen. Das ist auch ein Corona-Baby.
Ganz genau, ja.
Weil da habe ich jetzt ein bisschen quer gehört und reingehört und finde ich ganz schön, wie viele. Da kommt ein Flugzeug.
Ja, das ist schon ziemlich über uns, würde ich sagen.
ja, wie viele Hilfestellungen und Antworten es schon gibt auf all diese Fragen, die eben.
Wie heißt euer Podcast?
Von innen nach außen, Struss und Clausen.
Ja,
sehr gut.
Also den
hört euch unbedingt mal an.
Ja, den hört euch wirklich mal an, weil diese 1000 Fragen kommen da alle schon mal zum Tragen und finde ich eine ganz tolle Möglichkeit für jeden zu gucken, okay, was ist da meins, wo kann ich schon mal eine Antwort bekommen.
Warum seid ihr in Corona damit gestartet? War schon länger einfach auf dem Zettel und es war dann Zufall oder?
Also wir haben die Zeit genutzt, nochmal ein bisschen zu gucken, welches Innovationspotenzial wir eigentlich selber haben, weil es natürlich ganz am Anfang der Krise schon so war, dass absehbar war, die Workshops, die wir in Unternehmen machen, anbieten, durchführen. Dafür müssen wir ja häufig auch reisen, also das ist ja nicht nur in Hamburg oder Deutschland, sondern auch über die Grenzen hinaus. Die wurden natürlich erstmal gestoppt, sodass wir wussten, hey, es hat sich ein Zeitfenster geöffnet, mit dem wir ja zu Beginn von 2020 überhaupt nicht gerechnet haben. Und diese gewonnene Zeit, die haben wir als Geschenk insofern betrachtet, als dass wir uns gedacht haben, was ist, wenn wir in der Zeit mal was anderes machen? Also nicht einfach mehr desselben, sondern was anderes. Und so fing das an. Und was man dazu aber ehrlicherweise auch sagen muss, ist, dass unsere Mitarbeitenden speziell zwei, drei Damen uns wirklich schon länger quasi bedrängt. Das ist so ein negatives Wort. Es war positiv, aber nichtsdestotrotz unnachgiebig.
Es hat irgendwas ausgelöst.
Unnachgiebig schon länger darum gebeten haben und wir uns immer ein bisschen geziert haben, weil das irgendwie ja auch gar nicht so einfach ist, so viel zu erzählen und von sich preiszugeben und dann ist das irgendwie im Außen und das war für mich auch eine Lernaufgabe. Genau, und eine von denen, die wirklich unnachgiebigst Johann Clausen, mein Partner und mich dahin gedrängt hat, die moderiert den jetzt auch, das ist Chalet.
Ah, schön.
Die war letztes Mal
dabei. Und das passt total. Freut mich sehr, das zu hören.
Ja, die macht das auch ganz toll. Und das ist ein Lernprozess. Also es ist ja auch gar nicht so einfach. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich irgendwie ein Leistungsmensch bin. Und dann ist es manchmal gar nicht so leicht, dem eigenen Anspruch da gerecht zu werden. Und wir sind da auch offen für
Feedback. Das kennen wir gar nicht. An der Stelle, Leistungsanspruch ist ein super Stichwort, weil ich habe natürlich noch Folge immer dem ersten Impuls, Katinka, gedacht, unser Schälchen fehlt noch und es steht noch auf der Fensterbank. Ich eile eben und hole es.
Ja, ist das okay?
Ja, das ist absolut.
Verkabelt,
das ist okay. Ich bin gleich wieder da.
Sehr schön.
Was ich noch wichtig finde, ist innerhalb dieser Fragen, die man sich vor allen Dingen durch so eine Veränderungsmöglichkeit durch Crisis, ich erinnere nochmal an die drei Cs, stellen kann, ist, was ist meine Komfortzone, wo ist meine Wachstumszone und was würde Panik in mir auslösen? Mhm. Weil in gewohnten Bahnen des Lebens ist es ja manchmal auch beängstigend, diese kontrollierbare oder scheinbar voll bekannte Situation zu verlassen. Und da muss man eben schon auch in der Selbstfürsorge darauf achten, dass man sich nicht überstrapaziert. Mhm. Also die kleinen Schritte, die nachhaltig gegangen werden, sind häufig die viel wichtigeren, als jetzt im Krisenzustand irgendwie alles gleichzeitig einzureißen, was das Dach des Selbstwertgefühls so aufrecht erhält.
Ja, und sich auf Kommando auf links drehen.
Mhm.
Muss dann nicht sein.
Meine Mutter hat immer gesagt, ich glaube, das kommt aus dem Buddhismus, man kann einen Fluss nicht schieben und einen Grashalm nicht ziehen. Also.
Ja, kenne ich auch. Oder ich mag diesen Satz, die Mäuseschritte sind die wichtigen, die kann das System halten.
Ja, genau.
Ich glaube, wir sind durch. Wir haben enge Kalender heute. Und du kannst das vielleicht erinnern, noch vom letzten Mal, dass wir dann immer einmal räuchern.
Salbei und Sandelholz?
Nee, das ist Weihrauch in dem Fall.
Ah.
Du kannst jetzt auswählen, wir können auch alles anzünden. Schadet nicht. Und du kannst was ins Feuer geben, kannst was befeuern, kannst was hier lassen. Das ist dir jetzt freigestellt. Hast du schon einen Impuls, oder?
Mhm.
Hier will aber mehr Salbei heute fackeln. Dann machen wir das.
Also was ich befeuern möchte, und zwar für alle, mit denen ich in dem Corona-Jahr Kontakt haben konnte, für alle, die das jetzt vielleicht anspricht, was wir hier besprochen haben, und auch für mich selbst, ist, dass die positiven Veränderungen und die Beschlüsse, die inneren Entscheidungen und die Gewissheit, die man in positiver Weise durch diese Krise gewonnen hat, dass sie auch tragen mögen, in der Zeit, in der das Leben jetzt wieder in die alten, gewohnten Bahnen zurückgeht.
Mit dem vielleicht das Neuen, was Sie gewonnen haben.
Das wünsche ich uns und euch.
Wie schön. Vielen Dank,
liebe Dankeschön. Angel.
Es war eine ganz schöne Stunde mit dir.
Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank.